Money Downs. Coach Juan und Coach Max sind nach Woche 3 wieder am Start. So cool. Wir machen weiter, Juan. Findest du das gut?
Ich find's voll gut. Macht richtig Laune und Spaß. Und ja, also ich denke schon, dass das heute ein gutes Ding wird.
Ich glaube auch. Also wir haben uns wieder wahnsinnig viel angeguckt, rausgesucht, analysiert. Und eigentlich könnte man auch, wenn wir so ein bisschen über die Sendung sprechen, das könnte man eigentlich direkt auch schon alles aufzeichnen. Oder? Das ist ja, schon, genau. Das ist immer so Weltklasse, wenn wir uns so ein bisschen darauf vorbereiten. Also da müssen wir nochmal überlegen, ob wir nochmal ein paar Outtakes einfach mitnehmen, weil da wird auch immer viel gelacht. Aber wir kümmern uns jetzt um die Woche 3. Da sind ja auch schon wieder ein paar Granatenspiele dabei gewesen. Unglaublich viele coole Situationen. Wir haben auch eine Frage bekommen über Instagram von Jan. Und da geht es natürlich um so ein bisschen gefühlt das Play der Woche, den Kick Six, wie man so schön sagt, den 109 Yard Field Goal Return Touchdown von Jamal Agnew in dem Spiel Arizona Cardinals gegen die Jacksonville Jaguars. Also wir befinden uns am Ende der ersten Halbzeit. Matt Prater von den Cardinals will ein 68 Yard Field Goal schießen. Was ist auf jeden Fall schon mal ein Traust du dich? Das musst du erstmal irgendwie hinbekommen. Und die Jacksonville Jaguars spielen mit ihrem Field Goal Blockteam dagegen und stellen aber Agnew als Returner sozusagen direkt unter den Goalpost, weil man, wenn der Kick zu kurz ist, diesen Kick fangen kann und retournieren kann, zurücktragen kann. Und genau das machen auch die Jaguars. Was macht Agnew? Und läuft das Ding, um den NFL-Rekord von 109 Yards einzustellen. Sehr viel mehr kannst du nicht machen. Zurück bis in die Endzone zum, das ist dann das 14, nee, was war das denn für ein Ergebnis in dem Moment? Ich glaube, es stand 7-7, ne? Oder wie war der aktuelle? Ja, irgendwie auf jeden Fall machen sie den Touchdown direkt nochmal mit Auslaufen der Uhr. Und dann, was vorher auch nur zwei Leute geschafft haben über die Distanz. Einmal war es Antonio Cromartie, der auch einen Kick Six zurückgetragen hat für die Chargers, das war 2007, da waren es dann 109,88 Yards. Sehr viel mehr geht dann auch nicht. Ja, da war da wirklich nur noch eine Briefmarke zwischen seinem Fuß und dem Ende der Endzone. Und Cordarrelle Patterson, den kennen wir auch, der war 2013 für die Vikings unterwegs, das war ein Kickoff-Return-Touchdown, den er über diese Distanz gemacht hat. Also das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr beeindruckend, überhaupt über diese Distanz einen Touchdown zu machen. Aber die Frage von Jan, und die finde ich eigentlich super spannend, das geht so ein bisschen in zwei Richtungen. Da geht es einmal darum, A, wenn du das Field-Goal-Team bist und du versuchst, ein Field-Goal über, sagen wir mal, jetzt über 60 Jahre zu schießen oder auch mal über 55 Jahre zu schießen, spielst du das im Prinzip wie ein Punt-Team? Also weiß man, dass man nach dem Kick im Prinzip auffächern muss, dass man im Prinzip dann auch Defense spielen muss, falls ein Return kommt. Und die zweite Teil der Frage ist, wie sieht es auf der anderen Seite des Balles aus? Geht man bei so einer Distanz tatsächlich auf den Rush, also versucht man den Kick zu blocken, oder spielt man direkt einen Return? Das heißt also nicht nur der Returner, der hinten steht, sondern die anderen 10 Jungs, die vorne sind, sind die in einem festen Blocking-Scheme wie bei einem Punt oder Kick-off-Return zum Beispiel? Schumann, was kannst du uns dazu sagen?
Also wenn du grundsätzlich so einen weiten Kick probierst zu machen, dann musst du dein Field-Goal-Team, was ja hauptsächlich aus Offense-Linern und großen schweren Jungs besteht, musst du die darauf vorbereiten, dass eventuell ein Returner unter dem Goalpost steht. Da bei uns zum Beispiel ist es so, dass rechter Guard, ist derjenige, der danach Ausschau hält. Und wenn er jemanden hinten stehen sieht, dann wird auch gecallt Returner, damit auch alle im Field Goal Team wissen, okay, es ist die Option und die Möglichkeit da, dass dieser Ball zu kurz geht. Und was wir machen ist, wenn der Ball unterwegs ist, dann sagen wir immer, don't admire your work, also bewundere nicht deine Arbeit, sondern der Block ist natürlich Nummer eins, aber dann fangen wir auch schon an und dann muss das Team auch schon anfangen in so eine Art spread the net, nennen wir das. Du musst das Netz auswerfen, weil du ja auch von der Athletik her ja da im Hintertreffen bist. Du hast zwar tolle Blocker, aber du hast natürlich im offenen Feld, horizontal gestretchtes Feld, du hast viele Seams und Spaces, die du covern musst, und das machst du mit Leuten, die das normalerweise nicht machen. Also musst du dein Field Goal Team alarmieren, dass da hinten jemand ist, und dann gibt es sehr wohl ein Scheme, wie sehr ähnlich dem Punt Team, wo du bestimmte Punkte auf dem Feld, die nennt man Landmarks, bestimmten Spielern gibst, also zur Hashmark, zwischen Hashmark und Nummer, ein Yard außerhalb der Nummer. Das ist wirklich so definiert, da müssen die sich sozusagen hinbewegen. Aber selbst dann hast du noch ein Problem, weil natürlich das andere Team, normalerweise ein Punt-Return-Team, hat viele Defender drin, viele Abwehrspieler drin. Weil ja auch die Defense vorher im dritten Down auf dem Feld war. Du wirst natürlich probieren, so wenig Substitutions machen zu müssen oder Auswechslungen zu machen, wie du kannst. Und dann hast du natürlich ein Team da, was athletisch vom Tempo her, von der Geschwindigkeit besser ist als deine Truppe. Das muss alles in Betracht gezogen werden. Und erstmal musst du dir sehr sicher sein, dass dein Junge den Ball auch rein oder wenigstens im Fuß hat. Und dann kannst du eigentlich nur noch alle alerten, da ist ein Returner. Dann müssen alle diszipliniert losrennen nach dem Kick und sich sozusagen auf dem Feld schlau verteilen, um den Schaden zu minimieren. Also da geht es ja meistens nur darum, dass irgendwer jemand am Schnürsenkel den Tackle macht. Aber das ist natürlich aber auch Design von der Defense. Ich kann nur aus meiner Erfahrung reden, dass es gibt ein Field-Goal-Return-Team. Das kannst du schlecht verbinden mit einem Block. Also meistens ist es so, entweder blockst du einen Punt oder du bereitest den Return vor. Also bei uns geht es so weit, wenn wir einen Punt blocken wollen, dann ist die Aufgabe des Returners auch im Playbook beschrieben als Fair Catch. Also du hast ja, wir sagen, du bist nackig. Du hast niemanden, der für dich wirklich blockt. Das heißt, du bist alleine. Und wenn du jetzt dann probierst, da als der Lonesome Ranger das Feld runter zu rennen, ohne irgendjemanden, der für dich blockt, dann kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen. Also du hast entweder Option A, Block, dann ist hinten aber auch höchste Gefahr, sicher den Ball, das war's auch. Oder du hast einen vororganisierten Return von der Schemata her, rechts, links, durch die Mitte. Da gibt's natürlich viele Optionen. Dasselbe ist aber auch wahr für das Field-Goal-Return-Team. Da gibt's eben eine bestimmte Richtung, die angegeben wird, wenigstens im Playbook. Das sieht dann manchmal sehr wild, weil Football ist beweglich und Leute bewegen sich auf dem Schachfeld. Von daher ist das immer relativ. Und Agnew ist natürlich auch ein wahnsinnig gefährlicher Kick-Returner. Aber du hast natürlich schon so eine Art Schemata, um dem Mann so viele Leute vom Hals zu halten, wie du kannst.
Ja, super, super spannend. Also natürlich sind gerade offensiv die Landmarks wichtig. Natürlich sieht man aber auch immer wieder, was du so schön angesprochen hast, admire your work. Schön angesprochen. Ist genau der Punkt, ne, dass du sozusagen sagen kannst, alles klar, wir kicken und alle gucken sich natürlich erstmal den Kick an. Geht das Ding rein oder nicht? Also man sieht halt immer wieder, dass auch so ein Field-Goal-Team eigentlich erstmal steht und dann so, oh, okay, der Kick ist zu kurz. Alles klar, da hat dann jemand den gefangen. Oh, der läuft los. Ich laufe auch mal in die Richtung. Und dann hast du natürlich immer die Gefahr für Flaggen ist natürlich auch mal sehr, sehr groß, weil da die sehr schnell Blindside-Hits, Blocks entstehen können. Tief blocken dürfen wir nicht, weil es in einer Special-Team-Phase sowieso nicht erlaubt ist. Aber es kann natürlich dann immer schnell passieren, dass man auch von der Seite getroffen wird. Also man sollte seine Augen auch links und rechts haben, weil da kommt sicherlich der eine oder andere und versucht noch einen Hit zu setzen. Aber im Prinzip, da du ja, da ist, wie du schon angesprochen hast, athletisch so unterlegen bist, kannst du nur dieses Trap-the-Mouse-Konzept fahren. Ne? Dass einer kommt von links, der andere kommt von rechts, am besten kommt noch einer von vorne. Dass also jeder spielt seine Aufgabe. Wir fangen die Maus ein, obwohl die viel schneller ist als wir, können wir das mit mehreren Leuten machen. Aber es reicht halt, dass einer seinen Job nicht macht und plötzlich ergibt sich eine Lücke und so ein explosiver Return Specialist wie Jamal Agnew nimmt die natürlich auch dankend an. Ja, und er ist jetzt auch nicht nur zur Sideline, also er hat auch nochmal so einen kleinen Cut nach innen gemacht, weil er natürlich versucht, dann das FICO-Team ihn irgendwie Richtung Sideline zu drücken, dass wir ihn irgendwie out of bounds kriegen. Aber wenn er dann natürlich noch einen kleinen Cutback nach innen macht, ist das natürlich brutal. Also
ja, auch gerade gegen Offensive Liner, die ja auch nicht gewohnt sind, einen Kick zu covern, die fallen natürlich voll drauf rein, haben eigentlich eine Landmark, also einen Punkt auf dem Feld rechts von sich. Und dann sehen sie aber Agnew, der nach links andeutet, Und so ein 300-Pfund-Mann bewegt dann sein Gewicht nach rüben, nach links. Dann öffnet sich natürlich die rechte Seite. Ja. Das ist natürlich, ja, du versuchst eigentlich mit Offensive-Spielern Team-Defense zu spielen. Da, wir reden immer über die Near-Hip, die nächste Hip, also die Hüfte des Gegenspielers zu deiner Seite ist dein Ziel. Aber wenn der natürlich so schnell ist wie ein Hase und du bist ein Elefant, dann ist das
die Tannenkurve. Ja, absolut. Ja, aber auf jeden Fall granatenmäßige Situation. Wir haben auch sofort, als es passiert ist, haben wir in unserer Gruppe drüber geschrieben bei Money Down und gesagt, so, ja, da müssen wir drüber sprechen. Umso mehr hat sich uns natürlich gefreut, dass da eine Frage aus der Community gekommen ist, und auch gerne hier schon mal der Aufruf, wenn ihr Situationen habt und irgendwas seht, was euch besonders gut gefallen hat oder was ihr vielleicht nicht verstanden habt, irgendein Call, irgendeine Aktion von einem Offense-Spieler, Defense-Spieler in den Special-Teams, was auch immer, schickt uns einfach eine Nachricht über die bekannten Kanäle. Ihr könnt an die Footballerei schreiben, ihr könnt uns direkt anschreiben, und wir nehmen gerne immer eure Fragen mit auf. Wir finden das super, wenn wir euch die ein oder andere Frage oder Situation ein bisschen taktisch, ein bisschen näher bringen können. Gehen wir mal weiter in das nächste Spiel. Da haben wir die Los Angeles Rams bei den Tampa Bay Buccaneers. Ja. Es steht 7-7, starkes Spiel, vielleicht nicht so das Highscoring-Game, was man vielleicht erwartet hat, also jedenfalls am Anfang nicht. Und wir sind jetzt schon im zweiten Viertel und es sind nur noch 51 Sekunden zu spielen. Die Rams sind im Ball, sind an der in der Red Zone von Tampa Bay und spielen ein sehr spezielles Play. Und zwar gehen die Receiver in eine sogenannte Bunch-Formation. Das bedeutet, das sind drei Receiver, die relativ eng zusammenstehen. Und auch, also man kann die weiter draußen spielen, aber diese Formation ist relativ nah an der Offensive Line dran, also eine Close Bunch. Und spielen ein sogenanntes Pick-Play. Und Cooper Kupp war gefühlt vollkommen allein in der Endzone. Pick-Play müssen wir, glaube ich, einmal kurz erklären, was es ist. Also du hast gerade in so einer Situation sehr häufig eine Man-Coverage, also Man-to-Man. Ne? Der hat den Nummer 1 Receiver, der hat den Nummer 2 Receiver, der Nummer 3 Receiver. Ob die jetzt auseinanderstehen oder in einer Bunch zusammenstehen, ist in dem Fall erstmal egal. Es gibt eine klare Zuordnung, also relativ selten eine Zone, kann man auf jeden Fall spielen, aber in der Zone ergeben sich ja doch immer gewisse Lücken, die schnell gespielt werden können. Also es geht eher darum, das Man zu spielen, aber Schuhan wird gleich noch mal ein bisschen dazu sagen, was man da machen kann. Was die Rams machen, ist, dass die beiden äußeren Receiver nach innen laufen und sich im Prinzip so ein bisschen dem nächst inneren Verteidiger in den Weg stellen. Ja, und da müssen wir auf jeden Fall drüber reden, ab wann ist das eine Strafe, ab wann ist das eine Offense Pass Interference und oder wie kann man das Ganze spielen, sodass es eben keine Strafe ist. Und der Nummer 3 Receiver, in dem Fall Cooper Kupp, der bis jetzt wirklich eine ganz hervorragende Saison wieder spielt, geht halt nach außen auf eine Route, die er zieht erst nach außen, dann in die Endzone rein. Wir nennen das so ein Outside Release Fade, so ein Wide Release Fade in die Endzone. Und kriegt den Ball und ist, wie gesagt, vollkommen alleine, weil die Verteidiger nicht rüberkommen, weil sie aufgehalten werden durch die, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Routen der äußeren Receiver. Also dieses Pick-Play hat uns dieses Pick-Play hat uns besonders, besonders gut gefallen. Und da wollen wir ein bisschen drüber reden. Erstmal, Schuhan, wenn du sowas siehst als Defense-Coordinator und du weißt, die spielen so Bunch-Geschichten in der Red Zone, an der Goal-Line, wie verteidigst du das? Wie gehst du defensiv mit so einer Situation um, mit so einer Formation erstmal um?
Na, erstmal muss man dazu sagen, dass so eine Formation moralisch total verwerflich ist und ich da so ein absoluter, das ganz schlimm finde, dass die Offense sowas machen kann. Aber es gibt ein paar Dinge, die man machen kann. Was mich immer wieder so ein bisschen überrascht, Max, ist, dass in der NFL sowas probiert, versucht wird, Man-to-Man zu spielen, ohne jeglichen, obwohl wir das natürlich jetzt raten. Wir wissen nicht genau, was die für Calls in ihrer Toolbox auf dem Feld haben. Definitiv in dem Play wurden die nicht benutzt. Da war ganz klar, ich habe den dritten Inside von außen gezählt. Da waren drei Receiver, 1, 2, 3 von außen rein. Ich habe den dritten, du hast den zweiten, ich habe den ersten. Und das war ihre Antwort auf eine Bunch, auf eine komprimierte Offense-Formation. Das kannst du nicht gegen gar kein Team in der NFL machen. Und das sah also sehr stümperhaft aus. Dann kam natürlich ganz klar dieses Pick- oder Rub-Play, wie man das nennen möchte. Aber du hast natürlich Möglichkeiten. Du kannst innerhalb, sie haben probiert den Pointman bei Bunch, ein sehr interessanter Punkt, es gibt einen Pointman, das ist der Erste, der vorne an der Linie steht. Der wird meistens Man-to-Man genommen, also einer gegen eins. Da stand auch jemand vor ihm, das war seiner. Aber dann hast du natürlich die beiden Defender, die außen rechts und links stehen und probieren jetzt die hinteren zwei zu covern. Und das einfach nur einer gegen einen zu machen, funktioniert nicht gegen diese Formation. Und da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Da kannst du einen Banjo-Call machen, da kannst du Trio nennen, da gibt's verschiedene Calls, die beinhalten, dass der äußerste Defender nimmt den ersten, der nach außen rennt. Egal wer von den beiden hinteren, weil der vordere ist ja schon in Man-Coverage. Und der Innere nimmt den Ersten, der sich nach innen bewegt. Das hätte bei dieser Combo funktioniert. Ja, du hättest eben den äußersten Defender auf Cooper Kupp gehabt, weil der hatte die Out-Route. Dann gibt's die Möglichkeit, auch so eine Art, sehr wohl auch eine Zone zu spielen. Ich bin selber ein Defense-Coach, ich werde da nicht in Man-Coverage sein, da gehen. Ich werde in so eine Art Match, das ist so eine Zwischending zwischen Banjo und Zone. Natürlich ist mir bewusst, dass in der NFL das höchstwahrscheinlich zum Scheitern verurteilt wäre, was ich da mache, weil die Bälle einfach viel zu schnell draußen sind. Aber hier in Europa funktioniert das blendend. Und sind so Möglichkeiten, die du hast. So eine Art Match-Zone. Du siehst eine bestimmte Combo-Jumpsteam. Du hast einen Banjo-Call oder Trio-Call oder wie auch immer, Hi-Hat. Da gibt es verschiedene Namen für, um eben den Inside-Outside-Break zu verteilen und den Pointman vorne fest in Man-Coverage zu haben. Und mich wundert es immer wieder, Max, dass das immer wieder funktioniert. Es ist natürlich hart, aber wenn ich natürlich sehe, dass da gar kein Adjustment ist und man den Jungs einfach nur mitgibt, du hast die Nummer 3 Cooper Kupp, der ist inside und da ist natürlich ein Haufen Menschenfleisch noch außen, ja, was nach innen kommen könnte.
Ja, klar.
Das empfinde ich natürlich als ziemlich schwer. Dann musst du dazu sagen noch, dass auch in dieser Formation noch der Running Back zu dieser Bunch-Seite aufgestellt war. Das heißt, es entsteht eine 4-1-Situation. Das ist bei uns zum Beispiel, hat das auch einen Namen für die Defense. Das ist ein Flow Alert. Ja, da entsteht dann eine 4-1-Situation. Und sie hatten einen Nub Tight End, also nur einen Tight End auf der Backside und keinen weiteren Receiver außen. Was natürlich auch immer wieder ein neues Loch kreiert und so ein bisschen Zwänge in die Defense bringt, auch gegen den Run, weil du musst ja immer noch den Run verteidigen. Und so ein Tight End kreiert ein C-Gap, wenn du von innen zählst, zwischen Center und Guard A-Gap, zwischen Guard und Tackle B-Gap und dann zwischen Tackle Tight End C-Gap. Wenn das ein Receiver wäre, wäre dieses C-Gap nicht da. Das haben sie aber kreiert, bindet einen Linebacker wieder. Aber irgendjemand muss den Running Back zur Bunch-Seite covern. Also da sind viele Faktoren, die dir Kopfschmerz bereiten. Aber es, ja, gibt super Möglichkeiten.
Ja, super interessant. Vor allem, man darf ja auch immer nicht vergessen, es kann ja auch jederzeit sein, dass Cooper Kupp, dadurch, dass er in dieser Bunch sehr eng an der Offensive Line steht, na klar, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nach außen geht. Aber der kann ja auch die Formation einfach Full Speed crossen. So, ne? Und das muss natürlich auch dann super schnell gespielt werden, weil wenn so ein NFL-Receiver durch die Box sozusagen Vollgas durchkommt, dann ist das auch schwer, Man-to-Man so einen Speed-Crosser mitzunehmen. Ne? Also das kann natürlich auch jederzeit passieren. Und man darf auch allgemein nicht vergessen, und deswegen finde ich das halt auch so gut, in dieser Bunch ist der mittlere Receiver meistens der an der Linie steht. Und wenn du defensiv da jemanden ihm direkt ins Gesicht stellst und den sozusagen auch für eine gewisse Zeit kontrollierst, beziehungsweise erstmal es schwerer machst, sich zu lösen von der Line of Scrimmage und Release zu kriegen von der Line of Scrimmage, dann kann auch der äußere Receiver, hat der es schwer, sozusagen dann nach innen zu laufen. Also das hat auf jeden Fall schon Sinn. Aber die Idee dieser von dir angesprochenen Banjo-Coverage, also dass man sagt, okay, ich stelle einen Verteidiger nach außen und es ist ja auch wahrscheinlich, dass jetzt nicht alle drei nach innen oder alle drei nach außen laufen, sondern eher, dass sie sich verteilen. Einer bleibt vielleicht mittig oder zieht leicht innen nach außen, aber der andere geht klar nach außen, der dritte geht klar nach innen. Dass man dann einfach einen Verteidiger hat, der in der perfekten Position ist. Ja, das heißt, der Receiver kommt zu ihm und dann kann er ihn Man-to-Man spielen und kann und wird auf jeden Fall sehr, sehr, wird auf jeden Fall in sehr, sehr guter Position sein, um das Play zu machen. Also sehr spannend, wie man das verteidigt. Das hört sich super spannend an. Ich bin auch immer so, okay, wenn ich eine straight Man-to-Man sehe, dann ist es für mich relativ leicht, das dann auch auszunutzen offensiv, das ist klar. Also man muss da schon eine entsprechende Coverage gegen spielen, aber es kann halt so wahnsinnig viel passieren. Es kann halt auch sein, dass ein Receiver rausläuft und gleichzeitig, wie du angesprochen hast, kommt unten der Running Back auch noch nach außen. Jetzt muss der Verteidiger außen entscheiden, spiele ich tief, spiele ich flach, ich high to low und so weiter. Also das sind sehr, sehr viele Optionen, die man beachten
muss. Was natürlich fies ist, ist natürlich, dass die Offense weiß, dass es diese Option gibt für dich in der Defense. Und wenn du Banjo-Coverage hast, dann gibt's natürlich die fiesen Pivot-Routes und Whip-Routes, wo natürlich ein McVay, zum Beispiel, ich weiß, dass er das auch spielt, wo ein Cooper Kupp nach außen rennt, diese Out-Route zeigt, der Corner fühlt sich da draußen sicher, okay, ich habe mein Banjo, da ist mein erster Out. Ja, aber dann den Fuß in den Boden setzt und wieder hinterher rennt, hinter den beiden In-Routes und dann unheimlich schwer zu covern. Also du hast, ich sag ja, es ist moralisch verwerflich und
das ist feige und unmoralisch.
Und ich finde, das sollte man ausmerzen aus dem Playbook.
Ja, absolut. Wir werden eine Petition starten. Aber das ist auf jeden Fall, wann wir also von der Situation her großartig. Ich finde auch, dass die Rams allgemein mit Matthew Stafford eine sehr, sehr gute Offense spielen. Wir haben sehr, sehr viele Konzepte, die hervorragend funktionieren, spielen mit sehr viel Energie. Der Coach ist voll drin, wie man gesehen hat, im Spiel, geht total ab. Also das feiere ich total. Und man merkt, dass da also eine richtig hohe Energie ist und dass sie sich auch wirklich enorm gut vorbereitet haben auf die Buccaneers. Und das nicht nur offensiv, sondern auch defensiv. Also das war schon sehr beeindruckend zu sehen, was die Rams da vom Gameplan und von der Intensität an den Tag gebracht haben. Gehen wir ins nächste Spiel, und zwar gehen wir ins Sunday Night Game. Da haben wir uns aus diesem einen Spiel 3 Szenen rausgesucht, und zwar waren die Green Bay Packers bei den San Francisco 49ers. Wir ignorieren jetzt einfach mal die ersten 3,5 Quarter und steigen direkt ins vierte Viertel ein. Es sind noch 5:08 zu spielen. Es steht inzwischen 24-21 für die Green Bay Packers. Green Bay, also die 49ers haben den Ball und versuchen mit ihrer Offense beim 2. und 10 versuchen ein Screenplay zu spielen. Ja, Screenplay, müssen wir vielleicht kurz erklären, ist ein bisschen verzögerter Pass. Meistens lässt du halt Receiver, Tight Ends erstmal tief oder auf bestimmte Routen laufen, können auch nach innen, nach außen gehen, ist vollkommen egal. Und dann kommt ein Pass, der ein bisschen länger dauert, auch von der Entwicklung, da sprechen wir gleich drüber, hinter die Line of Scrimmage, und du hast die Möglichkeit bei einem Screen Pass, dass Linienspieler, die ja bei einem normalen Pass nicht über die Line of Scrimmage laufen dürfen, schon loslaufen dürfen und auch schon downfield, wie wir sagen, also jenseits der Line of Scrimmage, schon Leute blocken können. Das setzt aber voraus, dass der Pass gefangen wird hinter der ursprünglichen Line of Scrimmage, wo der Ball am Anfang gelegen hat. Ja, das ist sogenanntes Screenplay. Meistens auf die Running Backs, aber man kann auch Screenplays auf Tight Ends spielen, man kann Screenplays auf Receiver spielen. Also jeder, der legal Ball fangen darf, kann sozusagen einen Screenpass empfangen. Da ist sehr viel Action, da ist noch eine Motion mit drin, da ist ein angetäuschter Lauf, sind viele Sachen, die da passieren. Ein paar Sachen sind sehr wichtig, die wir bei so einem Screenplay wirklich beachten müssen. Das eine ist, die Offensive Line muss, bevor sie downfield geht, für einen gewissen Zeitraum erstmal ihren Gegenüber blocken. Also ob es jetzt eine angetäuschter Lauf ist, ob es jetzt eine normale Pass Protection ist. Weil wenn du sofort abhaust, dann kommt die Defense natürlich sofort durch und dann hast du nur noch einen Haufen, der sich über dem Quarterback bildet. Dann bleibt nicht mehr viel übrig. Das heißt, so für, sagen wir mal jetzt mal 2 Sekunden, solltest du schon an deinen Blocks dranbleiben. Das zweite ist, der Quarterback muss immer damit rechnen, dass bei einem Screenplay, weil halt Offensive Linemen downfield gehen, dass er Druck bekommt. Das heißt, er muss immer alerted sein, bereit sein, noch weiter nach hinten zu gehen und konstant den Dropback weiter fortzusetzen und nicht fest auf der Stelle zu stehen. Ja. Und wenn man sich das Play anguckt, wie gesagt, 4. Viertel, 5:08 noch zu spielen, dann sieht man Garoppolo, wie er halt seine Augen erstmal wegnimmt von dem Screen, um natürlich auch ein bisschen die Rückraumverteidiger damit zu beeinflussen, aber sieht im Prinzip nicht, dass Kenny Clark sich inzwischen schon von seinem Guard gelöst hat und schon auf dem Weg zu ihm ist, sieht ihn relativ spät, der auch sehr früh vor ihm auftaucht, ist aber dann nicht mehr in der Lage, noch weiter in die Rückwärtsbewegung zu gehen, weil der Screen ist noch nicht da. Der hat sich noch nicht richtig vollkommen entwickelt. Garoppolo setzt zwar zum Pass an, zieht dann aber wieder zurück, verliert dabei den Ball, es entsteht ein Fumble, Green Bay recovert den Ball mit Devonta Campbell, also Worst Case Scenario, das darf auf gar keinen Fall passieren, aber er, selbst wenn er jetzt geworfen hätte, ist der Pass in der Rückwärtsbewegung, also der Pass geht nach hinten, wäre also so oder so ein Fumble gewesen, also da sind einige Dinge schiefgelaufen, wie man so schön sagt. Und das in so einer Situation. Also Money Down, wie es mir nicht anders sein kann. Was machst du als Quarterback, Schuhe? Was machst du als Quarterback in so einer Situation, wenn der Druck zu groß ist, wenn du in so eine Situation gerätst und plötzlich einer direkt vor der Nase auftaucht?
Na gut, das siehst du natürlich sehr, sehr gut bei den etwas etablierteren Quarterbacks, die für mich auch in einer anderen Liga spielen als ein Jimmy Garoppolo. Das war so für mich so ein, und ich will nicht so hart sein mit ihm, aber das war für mich so ein Beispiel dafür, dass er definitiv ein durchschnittlicher Quarterback ist in der NFL und nicht zu der Elite gehört. Das weiß man auch. Weil da hat er natürlich die Möglichkeit, den Ball kann er auch in den Boden vom Running Back werfen. Er kann, sobald er Kenny Clark im Gesicht hat, kann er den Ball vor dem Running Back hinwerfen, dann ist das ein Incomplete Pass. Was er probiert, warum er den Ball probiert, noch wegzutacken, einzustecken, keine Ahnung. Das Timing war auch komplett off, hatte ich das Gefühl. Das war aus der Kategorie, da muss man noch dazu sagen, es gibt zwei Kategorien. Es gibt den normalen Screen, über den wir hier gerade reden, der ein Slow Developing, also ein sich langsam entwickelnder Spielzug ist. Und dann gibt's natürlich Quick Screens, die gehen quick, der Ball quick raus zum Receiver. Und das sind die Kategorien, die du angesprochen hast. Das ist die Kategorie, langsam sich entwickeln. Deswegen, O-Line muss ein bisschen anblocken. Da zählen sie im Kopf Mississippi 1, Mississippi 2 und dann lassen sie ihn gehen. Da gibt es so ein paar Sachen, was die Coaches immer wieder callen und machen oder beibringen. Und der Offensive Guard hat auch angeblockt. Das war jetzt nicht das Problem. Nur Kenny Clark war, glaube ich, unbeeindruckt von dem ganzen Lametta, der dahinter passierte. Weil man muss dazu sagen, es gab eine Orbit Motion, das ist ein Receiver kam hinter Jimmy Garoppolo in einem Bogen rum, das nennen wir Orbit, wenn es als Motion gerannt wird, hier war es bei Snap, ist er dann gleich losgerannt, dann hattest du ein Play-Action-Fake noch zum Running Back, das wurde aber alles geflissentlich übersehen von Kenny Clark, da hat er gar nicht drauf reagiert. Was aber Grundlage wäre, damit die Zeit da ist für Jimmy Garoppolo, um den Ball zu werfen. Jimmy Garoppolo hat eigentlich alles, wie es im Playbook ist, gemacht, aber nach meinem Empfinden fehlte mir da so dieses, das kann natürlich auch was schief gehen, du musst dich schon ein bisschen beeilen und am besten auch noch immer weiter sinken, um die Leute an dich heranzuziehen, und das ist eben nicht passiert, und Kenny Clark war relativ schnell da und dann muss er den Ball wegwerfen, dann muss er den Ball einfach in den Boden werfen Richtung Running Back, alles gut, ja, und das hat er nicht gemacht. Und dann entstand das größte Problem, was du haben kannst, ein Rückwärtspass. Der Rückwärtspass ist frei in der NFL wie im College. Und selbst wenn es ein Fumble ist und er einen Schlag auf die Hand kriegt und der Ball fällt raus, kennt ihr alle draußen, ist ein fumblefreier Ball. Ja, also da ging viel schief. Sieht bestimmt cool aus im Playbook, das Play. Aber Realität von der Ausführung her war vieles, vieles schief.
Ja, ja, also ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Ich bin da 100% bei dir. Mein Gefühl war auch so, also ich habe kein Problem damit, wenn der Quarterback versucht, ein Backfield wegzugucken. Das kann er mit seinem Helm, mit seiner Positionierung seines Helms ganz gut machen. Aber sein linkes Auge muss er schon ein bisschen in Richtung Defensive Line haben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da halt irgendjemand kommt, kann ja auch immer mal ein Blitz sein, was auch immer, der gar nicht aufgenommen wird. Das musst du halt einfach respektieren und sehen. Also und wie du auch schon vollkommen richtig gesagt hast, alerted sein, die Athletik haben, dann sofort dich vom vorderen Fuß abzustoßen, weiter zurückzuziehen. Vielleicht gewinnst du eine halbe Sekunde daraus, kannst die Hüfte heben, kannst über den Verteidiger dann doch zum Screen werfen. Also das hat komplett gefehlt. Er wirkte total überrascht. Oh, da ist ja plötzlich einer. obwohl es eigentlich vom Timing her gut geblockt war. Also jemand, es ist jetzt keiner untouched durchgekommen oder ohne dass er geblockt worden ist durchgekommen. Aber nochmal zu dem Pass dann vor die Füße, kann man ja sagen, ja, der Ball ist aber nicht bis zur Line of Scrimmage geflogen und er ist ja noch in der Box. Aber dadurch, dass halt der Running Back in Anführungsstrichen als Receiver da in der Nähe ist, kannst du den ganz mutwillig ihm vor die Füße werfen und wirst keine Strafe dafür kriegen. Und das ist ja auch die smarteste Entscheidung, weil dann ist es ein Incomplete Pass, der Ball wird nach vorne gelegt und es wird aus dem 2. und 10 ein 3. und 10, ja. Und so ist es ein Turnover. In einer sehr ungünstigen Situation in deiner eigenen Hälfte, mit 5 Minuten auf der Uhr, du bist 3 Punkte hinten. Wenn der Gegner jetzt einen Touchdown macht, kann das Spiel schon out of reach sein. Also kannst du schon sein, dass du da nicht mehr rankommst, weil es dann schon ein Two-Score-Game wird. Die 49ers-Defense hat aber gehalten. Es ist dazu gekommen, dass es tatsächlich nur noch ein Field Goal gab für die Green Bay Packers zum 27-21. Und wir bleiben mal im 4. Viertel und gehen mal ein bisschen weiter down the line. Die 49ers spielen einen guten Drive übers ganze Feld, haben einen 1. und 10 an der 12-Yard-Linie von Green Bay und es sind noch 45 Sekunden zu spielen. Jetzt haben wir uns ein Play rausgesucht, was wir großartig fanden vom Konzept. Da wollen wir einmal kurz drüber reden. Und zwar haben wir wieder eine sogenannte Bunch-Formation, über die haben wir gerade schon gesprochen. Die steht jetzt aus Offense-Sicht auf der rechten Seite von den 49ers. Kittle, der Tight End, ist als Single-Receiver, als einzelner Receiver auf der linken Seite, aber steht auch relativ eng. Und jetzt geht das Play los und wir haben nur den Fullback, Kyle Juszczyk, der ja auch bekanntlich einen Ball fangen kann und auch immer mal wieder auch draußen steht als Receiver und auch im Passkonzept immer wieder eine tragende Rolle spielt, steht im Backfield. Und jetzt geht das Spiel los und dadurch, dass Kittle halt sehr eng steht, haben wir mit der Adrian Amos, der 31, einen, nennen wir ihn mal Rover, Safety, der sozusagen Key auf den Running Back hat, aber natürlich durch dieses enge Alignment, dieses enge Lineup von Kittle ein bisschen beeinflusst wird und ihn versucht auch so ein bisschen zu stören beim Lauf. Wir nennen das immer Rerouten, dass man ihn so ein bisschen das Timing wegnimmt, ihn vielleicht ein bisschen weiter rausdrückt. Dadurch bringt sich Amos aber selber in eine Position, wo er relativ weit draußen ist. Und jetzt kommt Kyle Juszczyk als Fullback aus dem Backfield rausgelaufen. Und da müssen wir jetzt mal so ein bisschen drüber reden. Er setzt dann natürlich den Fuß in den Boden, läuft über die Mitte. Amos ist out of position, weil er halt outside steht, kann er diese Route nach innen nicht verteidigen. Garoppolo bringt den Ball rein. Juszczyk fängt den Ball und dann kann auch ein Henry Black an der Goal-Line nichts machen, wenn dann Juszczyk mit Full Speed auf die Goal-Line zuläuft, dann ist das ein Touchdown. Also super designtes Play. Da kannst du sicherlich noch ein paar Sachen zu sagen, weil ja auch in der Bunch was entsprechend dafür getan wird, dass das funktioniert. Aber die Frage, die im Raum steht und die mich auch natürlich brennend interessiert, ist das von Kyle Juszczyk eine sogenannte Option Route? Also kann der entscheiden, Amos ist outside von mir, also gehe ich nach innen, oder ich komme aus dem Backfield und Amos ist inside oder vielleicht sogar Head-Up von mir und ich breche nach außen. Wie würdest du das sehen?
Du kannst davon ausgehen, dass es in der NFL einen Haufen Option und Möglichkeiten gibt für die Spieler. Also die Chance ist riesig. Wir können natürlich nur eigentlich nur raten hier. Aber vieles spricht dafür, dass das auf alle Fälle ein Spielzug war, welcher designed war, zu Juszczyk zu gehen. Also das sieht man daran, dass die Bunch und die Receiver und auch ein Kittle erstmal Nasty Alignment nennen wir das, diesen Tight Split zum Beeinflussen des Outside Linebackers Safety Nickel, der eben für den Running Back zuständig ist. Und dann natürlich auch, was die Bunch-Formation oben gemacht hat. Also grundsätzlich, um eine lange Geschichte kurz zu machen, die Mitte wurde absichtlich freigelassen. Also es gab zum Beispiel niemanden, der aus der Bunch auf der anderen Seite, der rechten Seite der Offense, zum Beispiel die Mitte attackiert hat, die dann Juszczyk hatte zum Bewegen, zum Catchen und zum Scoren des Touchdowns. Das war also, da war niemand in der Mitte. Und normalerweise kann ich dir sagen, in der Feldposition, so nah an der Endzone, da wird immer jemand die Mitte attackieren, um ein Safety zu ziehen nach vorne, um hinter ihm Platz zu schaffen, um Linebacker zu binden. Das wird nicht absichtlich freigelassen. Und darum gehe ich davon aus, dass Juszczyk sicherlich die Aufgabe hat, diese Pivot-Whip-Route raus und dann in die Mitte oder Arrow, wie das die Leute das nennen, Aber natürlich innerhalb dieses Konzepts, wenn jetzt zum Beispiel der Safety oder der Linebacker extrem inside steht von ihm, natürlich wird er da nicht reinrennen, sondern dann, das wird natürlich ein Side-Adjustment zwischen Quarterback und Running Back und dann wird er die Außenseite nehmen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich gebe dir recht, eigentlich muss der Defender das anders spielen. Der muss eben auch wissen, wir reden immer darüber, wo ist deine Hilfe? In dem Fall war ja die Mitte komplett frei, da war keine Hilfe für ihn. Das heißt, eigentlich ist die nächste Hilfe, die er hat, so komisch das klingt, die Sideline. Das heißt, er hätte eigentlich probieren müssen, diesen Spielzug in die Sideline zu drücken, um den Schaden zu minimieren. Vielleicht kann er den Catch nicht vermeiden, aber den Touchdown. Durch dieses Probieren, den Kittel so ein bisschen zu in seinem Nasty Split zu beeinflussen, wie du sagst, öffnet er die Mitte. Die Mitte wird auch absichtlich nicht attackiert von anderen Receivern. Sprich, niemand von der Abwehr wird dahin gelockt. Da ist natürlich riesen Space für einen Fullback vom Kaliber von Juszczyk. Und dann ist das ein Throw and Catch. Und das ist hart. Das ist schwer, in Open Field den Tackle zu machen auf den Spieler. Aber ich glaube, das war sicher, da ist garantiert eine Option-Situation für alle Eventualitäten. Machen wir uns nichts vor. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Und wenn du eine Closed Middle hast, besonders eine Short Closed Middle, nennen wir das, wenn also kurz hinter der O-Line gleich zwei Linebacker stehen bleiben und sich nicht bewegen, dann wird ein U-Check in die Mitte keinerlei Effekt haben. Also das ist gelesen, wird gelesen on the run und perfekt ausgeführt. Und das war vom Design her sehr, sehr schön zu sehen.
Also da kommen auch nur vier Verteidiger und im Pass Rush. Die Offense Line ist natürlich alleine, weil im Prinzip hat Garoppolo fünf Receiver mit der Bunch, die drei, mit Kittel, mit Juszczyk aus dem Backfield. Hast, da hat fünf Receiver, die er anspielen kann. Die Protection steht auch für die Zeit, die er braucht. Alles wunderbar. Und natürlich versuchst du in so einer Situation auch einen Spieler wie Kittel natürlich irgendwie mit irgendjemandem over the top noch zu spielen. Das heißt, es gibt so ein paar Keys, wo sie sagen, okay, wenn wir den 1-1 spielen in so einer Situation und der läuft aus diesem engen Split irgendwie eine Corner-Route nach außen, dann wird wahrscheinlich in den meisten Fällen das nicht gut ausgehen für uns. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass da noch ein bisschen was over the top oder der Key von einem Safety noch oben drüber ist. Aber das bedeutet halt auch automatisch, dass dir irgendwann die Anzahl der Verteidiger halt ausgehen und du wirklich 1-1 mit jedem anderen Receiver sozusagen umgehen musst. Also der hat dann darunter halt keinerlei Hilfe und dadurch ist halt auch kein Linebacker mehr da. Ne? Dass fünf Receiver auf Passrouten gehen, hast du halt alle irgendwie sind alle beschäftigt, ja, und das ist natürlich extrem stark, auch vom Konzept her und auch gerade dieses kleine Detail, dass Kittel eng steht, nasty steht, wie du sagst, und nur durch sein Aufstellen, durch sein Alignment, es schafft, einen Amos noch ein bisschen zu beeinflussen, also den noch ein bisschen nach außen zu ziehen, das ist nur ein Schritt. Aber dadurch kommt dann Kyle Juszczyk aus dem Backfield und hat die Leverage. Also er hat den Vorteil, dass er weiter innen ist als der Verteidiger. Und wir wissen alle, sobald wir in der Man den Receiver innen von uns verlieren, steht der Receiver zwischen mir, Verteidiger, und dem Quarterback. Und ich kann eigentlich den Catch schon gar nicht mehr verhindern. Ja. Also es war ein sehr, sehr schönes Konzept. Hat auch eine super Execution. Da hat wirklich alles gepasst. Das einzige Problem an diesem Spielzug war, dass danach noch 37 Sekunden auf der Uhr sind. Und wir haben auf der anderen Seite einen mit Green Bay und einem Aaron Rodgers natürlich jemanden, der weiß, mit 37 Sekunden kann ich noch eine Menge Schaden anrichten. Vielleicht kannst du uns mal, um dieses Spiel noch so schön abzurunden, die letzten 37 Sekunden so ein bisschen so durchlaufen. Was ist da offensiv passiert? Was ist da defensiv passiert? Und haben die 49ers das gespielt und wie hätten sie es vielleicht spielen sollen?
Gut, du hast jetzt die Situation, dass Green Bay 37 Sekunden hat, keine Timeouts, was ganz, ganz wichtig ist. Und ein wichtiger Aspekt ist, da haben wir uns von drüber unterhalten, Max, ist, dass es ein Riesenunterschied ist, ob du ein Field Goal brauchst oder ob du einen Touchdown brauchst. Das macht einen Unterschied in der Reaktion der Defense und was du als Defense-Coach callst. Wenn die Green Bay Packers einen Touchdown brauchen, dann ist das, was dann gespielt wurde in der Abwehr, auch legitim. Das kannst du machen. Ja, du erlaubst eben zeitaufraubende, sekundenfressende Plays über die Mitte, besonders wenn der wenn der Wide Receiver, der Passempfänger nicht raussteppen kann, out of bounds, sondern im Feld bleibt, bei einem Team ohne Timeouts, läuft die Zeit weiter. Das heißt, es wurde eigentlich eine Defense gespielt, die gemünzt ist für eine Situation, wo noch ein Touchdown benötigt wird. Bei einer Field Goal Situation, Aaron Rodgers, und er muss mittlerweile in eine NFL kicken, die ja nun, wir wissen ja, bis heute, wir haben ja gerade den Rekord gebrochen gesehen, können die ja richtig weite Bälle kicken. Das heißt, netto hat er vielleicht noch 40 Yards zu machen, 45, dann sind die schon in Field Goal Range. Und dann fingen sie eben an, eine Prevent Defense zu spielen. Das heißt, sie haben sehr viel over the top, ja, teilweise 3-4 Pass-Defender, sie gehen in eine 6-DB-Formation, das nennt man Dime, und probieren dann sozusagen den Home Run, den langen Touchdown zu vermeiden. Aber gehen natürlich underneath, also die Medium Routes, die lassen sie ihn so ein bisschen. Und da war der Gedanke, glaube ich, an der Sideline, dass die Zeit ihnen wegrennen wird, wenn sie die Bälle über die Mitte fangen. Aber Aaron Rodgers war das vollkommen egal. Erster Spielzug, sein Homeboy Nummer 17, Davante Adams, ist eben, auch jeder wusste, dass der Ball zu ihm geht. Aber diese Abwehr, die gespielt wurde, gab nicht her, sich besonders um ihn zu kümmern. Also da waren viele Lücken in der Short bis Medium, was ja gewollt ist, aber nicht der Situation entsprechend wirklich gut ist. Dann kam der erste Spielzug, das war eine Dreierformation, glaube ich, oder 2x2, und dann ein Levels. Das heißt, der Adams war der äußerste Receiver, der innere rannte so eine Clear Route Vertical und Adams bog nach innen so bei 15 bis 20 Yards und hatte wirklich den Speed und auch Aaron Rodgers die Zeit, dass daraus so eine echte Overroute wurde. Das nennt man eigentlich vom Ansatz her so ein Levels-Konzept, aber er brachte die Route quer übers Feld und fing dann den Ball fast auf der gegenüberliegenden Hash. Und was interessant war, ist, dass die Linebacker, obwohl sie schon echt weit gedroppt sind, ja, Warner war das, glaube ich, Fred Warner, dass der einfach von Gott ihm fehlten 5 Zentimeter, ja, sonst hätte er den Ball vielleicht nieder runtergeschlagen, aber dann Aaron Rodgers bringt den perfekten Ball an.
Was für ein krasser Pass, oder? Das ist krass. So unfassbar schwer, so einen Ball zu werfen. Wirfst du den, wie du schon sagst, 5 Zentimeter flacher, ist der Linebacker dran, wirfst ihn 5 Zentimeter höher, wird der Receiver wahrscheinlich von den Safeties zerhacken. Ja. Also den genau so rein zu droppen, ja, also da war ich unfassbar beeindruckt. Das war ein granatenmäßig. Und den können auch nicht viele in der Liga. Also ich glaube, drei Quarterbacks kriegen so einen Ball, dass der muss genau die richtige Höhe haben, der muss genau richtig wieder sinken und wieder reindroppen, damit du über den Linebacker kommst, aber nicht zu weit wirfst und irgendwie die Gefahr dann auf die Safeties entsteht. Ja.
Genau. Und du hast natürlich durch diese Auswahl des Spielzugs, gibt ja eine Two-Minute-Defense, genauso wie es eine Two-Minute-Offense gibt. Du also in der Defense stellst du dann manchmal sogar Abwehrspieler ab, die sich an der Seitlinie hinstellen und verhindern, dass nach einem Catch ein Receiver out of bounds rennen kann, damit die Uhr angehalten wird. Also wir haben ja Möglichkeiten in der Abwehr, bestimmte Mechanismen in Gang zu setzen, um so eine Routen zu verändern. Aber Rodgers hatte gar kein Interesse. Der hat auch kein Interesse dafür, einen Home Run zu gehen, sondern die waren einfach nur erpicht darauf, in Field Goal Range zu kommen. Und San Francisco hat das in diesen 3 Spielzügen, weil wir reden hier über 3 Spielzüge, die fast ein halbes Feld überbrückt haben, waren sie nicht fähig, das zu durchschauen und haben natürlich auch durch Dime hast du netto zwei Linebacker noch. Die sollen sich jetzt um den Medium, also den mitteltiefen Bereich kümmern. Da sind so viele Lücken drinne, dass die zweite Pass war ein Incompletion. Aber auch im dritten Pass, der dann auch den Sargnagel darstellte, war dann Adams auf der linken Seite von der Offense der äußerste Receiver. Sie waren in einem Empty Set. Und dann hattest du immer noch diese Dime-Situation und alle wussten, der Ball geht zu Adams. Und dann hast du diese Dime-Situation, wo der Nickel Safety dann auch noch kurz vorm Snap die Seite von Adams verlässt und drüber rennt zur anderen Seite. Also dann endest du dann am Ende mit Adams und dem Corner alleine auf einer Seite. Der Corner hat natürlich die Anweisung von außen, lass dich nicht tief schlagen. Ja? Und weil diese ganze Defense ist so designed. Diese Prevent-Defense war designed, nicht den tiefen Touchdown-Pass zuzulassen. Aber das war gar nicht im Interesse der Green Bay Packers. Adams läuft eine 12-15-Yard-Hook-Route. Da ist fehlt wieder der Underneath, dieser Medium-Defender, der da drunter sein müsste, der fehlte. Und dadurch war das natürlich ein easy throw and catch.
Und was auch super smart war, ist mir auch aufgefallen in der Situation, also diese Awareness, dieses Bewusstsein zu haben, hey, ich fange zwar den Ball, aber es sind halt nur noch 9 Sekunden auf der Uhr. Das heißt, ich versuche gar nicht noch irgendwie 2, 3, 4, 5 Yards mehr zu machen, sondern ich fange den Ball und gehe direkt runter, weil ich habe die Distanz, die wir brauchen. Ich gehe direkt runter, lass mich tackeln, damit wir uns sofort wieder aufstellen können und den Ball spiken, also der Quarterback kriegt den Ball, wirft ihn sofort auf den Boden, ist ein Incomplete Pass, die Zeit hält an. Wenn der jetzt noch 2, 3 Sekunden weitergerannt wäre, hätten sie den Ball nicht mehr spiken können. Also diese Awareness zu haben, okay, fang den Ball, geh sofort runter, gib dem Schiedsrichter den Ball, stell dich auf, spike den Ball, 3 Sekunden auf der Uhr, Kicker kommt drauf, Mason Crosby macht 51 Yards und die Packers gewinnen das Spiel, ja. Also, was wäre denn deiner Meinung nach die bessere Variante gewesen? Du kannst ja sagen, okay, Prevent, klar, haben wir drüber gesprochen, stimme ich auch dir vollkommen zu, ist eher so zu verhindern, dass jemand hinter dich läuft und in die Endzone kommt, aber unten drunter sind große Lücken, das ist nun mal so. Jetzt hast du 2 Möglichkeiten wahrscheinlich, irgendwie entweder spielst du da drunter noch eine Man oder gehst dir vielleicht auch so eine Art Two-Man, also mit 2 Safeties und ganz vielen Spielern, die unten drunter jedem 1-auf-1 ins Gesicht stellst, die dann auch wirklich eng an dem Receiver dran sind, damit sich nicht diese Lücken ergeben. Aber was ich auch ab und zu mal sehe, was ich eigentlich auch für eine Defense einen geilen Call finde, wenn so eine Offense in eine Empty geht, ja, dann hast du 5 Offensive Linemen und den Quarterback. Das heißt, wenn ich jetzt 6 Leute schicke, dann ist definitiv einer nicht geblockt, weil du hast halt nur 5 Blocker. So, das heißt, du gehst natürlich ein Risiko ein, aber du könntest ja trotzdem, obwohl du vorne 6 schickst, oben drüber trotzdem, sag ich mal, tiefer stehen, zwingst die Offense dazu, einen kurzen Pass zu spielen, kommst nach vorne und trappst ihn, ne? Wie wir es vorhin auch mit dem Trap the Mouse Konzept und fängst ihn halt ein. Ist ein Risiko, aber verhindert halt auch den Big Gain. Ja, so. Wie siehst du das? Was wäre für dich das richtige Konzept gewesen?
Ja, Max, du musst Defense coachen.
Krass, oder?
Ja. Ist krass. Gibt's natürlich, besonders auch in der Situation, wo du den schnellen Pass dadurch dann erzwingst, wenn du Druck ausübst bei Empty, kannst du natürlich, wir haben das sogar, das nennt man einen Dollar-Look, du bist so bei 5, 6, 7 Yards, alle Defensive Backs auf einer Linie, keiner macht Backpedal und du erwartest den schnellen Ball und breaks on the quick ball. Und in der Situation hätte das Green Bay nicht viel geholfen, so ein 6, 7 Yard Catch bringt dir nicht viel, bist dann zu weit weg. Das ist sicherlich eine Sache, die hätte man machen können, nur die Frage ist natürlich, erstmal hatten sie Prevent Personal und Prevent Coverage drauf. Da müsstest du dann, denke ich mal, ein reguläres Personal gehen oder Nickel vielleicht, um die Pressure zu generieren. Und dann müsstest du dieses Konzept, du musst ja auch wissen, gehen sie jetzt in Empty? Dann muss das also ein Automatic Check sein auf dem Feld, ja, weil du ja nicht weißt, ob sie gehen. Also da gehört viel dazu. Könnte man von der NFL erwarten, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Aber es ist organisatorisch ja, nicht so leicht. Ja, aber du kannst natürlich, ich bin großer Fan von so einer Too High Man Under, besonders wenn die Defensive Backs, die unten sind, so eine Art Trail-Technik spielen, also so eine Verfolgertechnik. Du lässt den Wide Receiver eigentlich frei releasen, also upfield gehen, aber dockst dich sozusagen hinter ihm an, unter ihm, und dein einziger Job ist, dass du alle Out- und Inside-Breaks des Receivers undercuttest. Dass du sozusagen immer diesen Level unter, ich rede mal gerne über ein Sandwich, du hast eben das Bun, das Brot unten, dann hast du den soften Part, den Receiver in der Mitte, so erzähle ich es immer meinen Defendern. Dann hast du oben die harte Kruste noch drüber, das sind die, ja, Safeties. Und du squeezed ihn sozusagen in so ein Sandwich. Kannst du durch so eine Trail-Technik erreichen, du kannst aber auch durch noch die Linebacker, dass die eben doch eine bestimmte Landmark droppen. Das ist, meinte ich vorhin, dass das ein bisschen fehlte bei den 49ers. Aber du kannst sicherlich Tight Man auf ihn spielen. Die Saints haben in Woche 1 vorgemacht, wie man es macht. Da war Adams kein Faktor und Aaron Rodgers hat ausgesehen, als wenn er da nicht zugehörte zu dem Spiel, zu dem Team. Aber muss dazu auch sagen, dass das sehr schnell alles ging. Rodgers ist eben auch der absolute General da draußen und wie gesagt, die Bälle waren eben auch wirklich teilweise, erstmal dieser Overroute war perfekt geworfen und dann sieht er natürlich auch, dass Adams in 1-on-1 mit einem Corner ist, der soft ist, ein softer Corner beim letzten Play. da wirft er den Ball natürlich blind, da braucht er nicht mal viel Zeit für. Also da waren die 49ers sehr stümperhaft aus in dem Moment, in diesem Drive. Und das ist schade, weil das war nicht, hätte nicht passieren müssen. Aber es ist schwer. Es gibt, wie gesagt, viele Möglichkeiten. Du kannst blitzen, was Defense-Coordinator mit großen Cojones auch machen. Und dann erstickst du das Play schon im Ansatz.
Ja, man hat natürlich aber auch mit selbst, also ich sag mal so, selbst wenn jetzt ein Rodgers eine Six-Man, also Sechs-Mann-Pressure gegen fünf Offensive-Linemen bekommt, dann wird wahrscheinlich irgendein Edge-Player freigelassen, bevor irgendjemand durch die A- oder B-Gaps durchgelassen wird. Und dann kann er, der ist halt auch so gut, dann kann der seinen Drop auch ein bisschen diagonaler setzen und kann sich da wieder eine halbe Sekunde Zeit verschaffen. Also das klingt immer so leicht, wie du schon sagst, ne? Die sollen die auch blitzen. So, das Problem ist halt nur, wenn du halt sechs Mann schickst, hast du nur noch fünf. Und wenn halt auch fünf Receiver da draußen stehen, dann kannst du halt auch in ganz gefährliche 1-auf-1-Situationen kommen, ja. Und wenn der Quarterback mehr Zeit hat, als man eigentlich sich erhofft, dann kann das auch ganz böse nach hinten losgehen. Ne? So. Aber wie gesagt, die Option, jetzt das komplett prevent und super soft zu spielen, ist auch nicht die richtige gewesen. Ich glaube, das, was du angesprochen hast mit der Trail-Technik, dadurch werden die Fenster ganz, ganz eng. Es wird unglaublich schwer, da einen richtig guten Ball reinzuwerfen. Die Safeties sind relativ frei, weil sie die Augen vom Quarterback spielen können und gute Breaks setzen können. Und du hast trotzdem immer unten drunter eigentlich jeden fast Man-to-Man, zwar nicht tief gecovert, also die Safeties da, aber wenigstens jemanden da drunter, die auch gut die Hüfte lesen können. Also das wäre, glaube ich, in der Situation wenigstens punktuell auf Adams die richtige Entscheidung gewesen, oder?
Absolut. Und es ist ja einfach ein Rechenbeispiel. Ja, du musst einfach 40 Yards machen, 50, dann zweimal 25 geben dir auch 50. Die Defense war designed, den einen Shot für 50 wegzunehmen. Wenn mal so, um das ein bisschen zu erklären für euch da draußen, dass die Defense war natürlich solid gegen jede Bedrohung auf die Endzone hinten. Ja, aber du hast natürlich nicht bedacht, dass 37 Sekunden total reichen, um zweimal 25 zu machen und dann bist du in der Field Goal Range. Und da habe ich einfach nochmal zu wenig gesehen, um das wirklich ernsthaft wegzunehmen. Schade, ja.
Absolut, zumal sie ja mit die 49ers mit ihrem letzten Drive und auch gerade dem Touchdown-Play auf den Steck auch wirklich hart dafür gearbeitet haben. Ne? Aber sie haben auch davor, wie gesagt, viel auf den Platz gelassen. Da haben wir auch drüber gesprochen, über den Fumble, Incomplete Turnover von Garoppolo. Also da sind schon einige Dinge liegen gelassen worden von den 49ers. Aber da muss man wirklich sagen, taktisch gerade in den letzten 37 Sekunden defensiv einfach nicht dem gerecht geworden, ja, wie du das gegen die Packers spielen müsstest. Aber es ist natürlich super spannend, da über die Möglichkeiten zu sprechen, wie du gerade in so einer Situation defensiv damit umgehst. Wir lieben es ja in Kategorien, Unterkategorien zu arbeiten. Wir haben eine neue Kategorie für Money Downs entworfen, und zwar den Brain Fart of the Week, die Katastrophe der Woche, frei übersetzt. Wir sind bei den Raiders, also die Miami Dolphins sind bei den Las Vegas Raiders zu Gast und führen 14-0, was schon also nicht schlecht ist im ersten Quarter, glaube ich auch direkt mit dem Pick 6, also gut vorgelegt. Obwohl Tua nicht spielt, haben sie das, glaube ich, ganz gut gemacht und sind jetzt plötzlich in der Situation, wo sie im ersten Quarter noch 32 Sekunden zu spielen, 1. und 10, aber sie sind an ihrer eigenen 1-Yard-Linie. So, und jetzt kommen die Dolphins auf die Idee, einen Spielzug zu spielen, eine Kombination mit zwei Receivern. Der äußere Receiver, in dem Fall war das Jalen Waddle, läuft eine sogenannte Smoke Route oder Stop Route. Da gibt es viele Bezeichnungen für, wo er im Prinzip nur einen Schritt oder einen halben Schritt nach vorne macht und sich dann an der Line of Scrimmage auffällt, also eigentlich mehr oder weniger fast stehen bleibt. Und der innere Receiver, der Nummer 2 Receiver, versucht auch mit so einem Outside Release über die Aufstellung von der Nummer 1 Receiver tief zu laufen. Das ist wenn du eine Man-to-Man, also eine Mannverteidigung erwartest, kein schlechter Spielzug, dass du sozusagen versuchst, den Inside Receiver auf eine Route zu schicken, die schwer zu verteidigen ist in der Man, besonders wenn dein Verteidiger ein bisschen noch auf deiner Inside Shoulder steht. Selbst wenn noch ein Safety oben drüber steht, hat der auch einen sehr weiten Weg. Du kannst den Ball auf die Außenschulter legen, du kannst den Ball auf die Backside-Schulter legen, auf die hintere Schulter legen als Quarterback und kriegst eigentlich mit so einem Play auch mal schnell 15, 20 Yards ohne großes Risiko. Diese Route von der Nummer 1 Receiver, der Waddle, dient eigentlich nur dazu, den Cornerback zu beeinflussen, dass der runterkommt, damit man eben diese Route da auf diese Bahn nach außen laufen kann. Wenn der sich aber jetzt nicht besonders beeinflussen lässt, sondern auch nach oben geht, dann kann der natürlich diese Route wegnehmen. Dann muss der Ball nach unten geworfen werden auf diese kurze Route, auf diesem Smoke. Was aber definitiv nicht passieren darf, und das müssen wir hier einmal ganz klar ansprechen und auch mit dem erhobenen Zeigefinger in Richtung Jalen Waddle: Du kannst ja gerne in Smoke laufen, und wenn du auch an der 1-Yard-Linie bist, ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber was du nicht machen darfst, ist diesen Smoke in der eigenen Endzone zu laufen, so dass du in der eigenen Endzone stehst, ja, mit dieser Route. Also lauf sie so, dass du praktisch an der Line of Scrimmage stehst, dass du im Feld bist und nicht in deiner eigenen Endzone. Oder Schuhan, das ist eine absolute Katastrophe.
Absolut. Und alleine die Körpersprache von Waddle, also ich habe es vorhin verglichen mit an einer Bushaltestelle auf den Bus warten oder ein Walk in the Park. Also das war so laissez-faire und so relax, da war der Waddle wieder too cool for school. Das wirkte einfach alles sehr relaxed und overrelaxed. Und mit dieser Relaxedheit influenzt er oder beeinflusst er ja den Cornerback in keinster Weise. Du hast gerade gesagt, du willst den Cornerback ja so ein bisschen baiten. Du willst ja, dass der Typ beißt, dass er hinter sich diese Route frei macht von dem Nummer 2 Receiver. Aber wenn du dich fast gar nicht bewegst und oder dich nur drehst und als wenn du jetzt irgendwie an der Kasse bei Aldi bist, also das funktioniert nicht. Und das kam dann, und dann kommt auch noch der Ball zu ihm und er steht tief in der eigenen Endzone, obwohl sie ja an der 1-Yard-Line waren, und er hätte mindestens einen halben Schritt nach vorne aus der Endzone heraus gehen müssen, dass selbst wenn der Ball dann kommt, dass beim Tackle er nicht ein Safety abgibt. Aber das war so ein Brainfart von ihm. Und die ganze Körpersprache, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und vielleicht war 14-0, ist ihm das zu Kopf gestiegen. wir haben die Raiders im Griff oder so. Brissett hat auch als Quarterback da relativ, nach meinem Empfinden, zu schnell auch den Ball rausgeworfen. Aber der hatte Pipi in der Hose. Ich meine, er steht in der eigenen Endzone und da kommen die Raiders. Das muss man auch ein bisschen verstehen.
Ja, also Casey Hayward hat das natürlich super gespielt, aber dadurch, wie du genau richtig sagst, dass der Ball relativ früh gekommen ist, hat man dem Cornerback gar nicht die Möglichkeit gegeben, da wirklich auch drauf zu reagieren. Also da muss mehr Feuer rein, da muss ein bisschen smarter gespielt werden. Ich glaube, dass Jalen Waddle einfach gedacht hat, okay, bei dem Play werde ich wahrscheinlich nicht den Ball bekommen. So, ja. Der soll ja da oben hingehen, aber Brissett hat auch sich gedacht, ich schmeiß den Ball mal lieber schnell raus. Und ja, wenn der Cornerback halt nicht runterkommt, dann hat der Coach gesagt, dann soll ich unten drunter werfen. Aber das war also eine Katastrophe. Und man darf auch nicht vergessen bei der ganzen Geschichte, das Spiel ist in der regulären Zeit 25-25 ausgegangen. Und so ein Play, ja, kann, also entscheidet so viel und kann so viel in der Entwicklung des gesamten Spiels beeinflussen. Das Momentum kann shiften. Nach dem Safety kriegen die Raiders wieder den Ball. Ja, also das ist ja eine der wenigen Situationen im Football, wo du Punkte machst und danach noch den Ball bekommst. Also das ist so ein Shift gewesen. Und ob das Spiel jetzt 23, 25 oder 25, 25 ist natürlich ein Riesenunterschied. Und da haben die Dolphins meiner oder unserer Meinung nach in der Situation enorm viel aus der Hand gegeben, oder?
Absolut. Und da gab es auch eine Einstellung auf Waddle, der dann auch an der Seitenlinie lief und lächelte. So als wenn, also entweder war es ein Lachen, ich hätte den Ball nie bekommen dürfen, oder es war ein Lachen wie, ja, ist jetzt nicht so schlimm, waren ja nur 2 Punkte. Ja, und das ist genau das, was du sagst. Ein Footballspiel wird bei, ich bin ja wie eine Schallplatte mit einem Kratzer drin. Ich erzähle mal selber, 4, 5 Plays entscheiden ein Footballspiel. Wenn du mehr davon machst als der Gegner, ist die Chance, 90% gewinnst du die Spiele. Das war eins von diesen Plays. Und das ist natürlich schon eine Katastrophe.
Ja, Brainfart nicht verwechseln mit Braveheart. Also das sind 2 verschiedene Dinge. Also das war wirklich eine sehr, sehr, sehr schlechte Execution davon. Also da muss man, also ich glaube, ich würde so gerne mal in dem Videoraum sitzen, wenn dann der Receiver Coach, Offense Coordinator über dieses Play gehen und sich dieses Play gemeinsam mit Waddle angucken. Da würde ich gerne mal ein Mäuschen spielen und da mal reinschauen. Bleiben wir bei Kategorien. Wir haben ja auch eine Kategorie Jimmys and Joes, da wir ja viel über X und O sprechen. Reden wir mal über Jimmys and Joes und zwar aus dem Monday Night Football Game. Wir wollen beim Monday Night Football Game nicht unbedingt spoilern, aber wir befinden uns im Start der zweiten Hälfte. Und wenn wir über jemanden sprechen wollen, dann ist es diese Woche Trevon Diggs. Kannst du, Schuan, uns ein paar Sachen dazu sagen, zu ihm sagen und vor allen Dingen zu der Situation, die er ganz hervorragend gemacht hat?
Ja, Trevon Diggs, Alabama-Produkt, 1,88 groß, 90 Kilo. War ein Zweitrunden-Pick der Dallas Cowboys in 2020, National Champion, Nick Saban-Produkt, also Head Coach der Alabama Crimson Tide, All-American, All-SEC, also super, super Defender. Und wir haben hier eine Situation, wo wir in so einer Art Cover 3 sind, das heißt, wir die Cowboys sind in einer 3 tief, sagen wir dazu, die Mitte geschlossen, da sitzt ein Safety zwischen den Hashmarks und Trevon Diggs hat eine Out-Route seines Receivers, relativ klare Angelegenheit, ist eigentlich eine Timing-Route für die Offense. Und Trevon Diggs, aber du siehst, dass das ein absoluter Ballhawk ist, jumpt diese Out-Route mit keiner Rücksicht auf Verluste. Natürlich musst du immer im Hinterkopf haben, Double Move, Out und Up. Du hast du musst eigentlich in Cover 3 ein bisschen übersichtlich haben, aber das macht ihn aus, wie klasse er da wirklich auch den Break macht und ja, pickt den Ball auf an der Seitenlinie in einer Situation, die natürlich eine Katastrophe ist für die Eagles. Wenn du, wir reden hier darüber, das war ja in der erste Drive nach der Halbzeit. Du hast als Philadelphia einen 2-2-Score aufzuholen. Du bist hinten. 20-7 sind die Cowboys vorne. Da gibt's zum Beispiel, kann ich euch sagen, als Coach ist die Ansprache immer, das ist der wichtigste Drive im Spiel. Das sagen die in der Defense und das sagen die in der Offense. Und wenn du dann so einen ersten Drive so abschließt, in dem der Gegner einen Pick 6 macht, wenn du daraus dann drei Score-Game machst, das ist schon echt ein super GAU und da haben sie sich ja auch nie von erholt. Also ich glaube, so früh in der zweiten Hälfte kann man ohne weiteres davon sprechen, dass das Ding echt den Unterschied gemacht hat, nach meinem Empfinden. Das war ein super Play individuell von Trevon Diggs, toller Spieler, Alabama, ich bin sowieso Fan von Alabama-Spielern, besonders in der Abwehr. Und von daher, war das für mich das Play of the Game, weil das war eine Possession weggenommen von den Eagles, weil wir reden ja auch immer darüber, dass dir eine Möglichkeit zu scoren weggenommen wird. Und dann auch noch Punkte hinten drauf, das war ein Neckbreaker und das Schlimmste, was den Eagles nach der Halbzeit passieren konnte.
Ja, wenn man noch überlegt, du hast die ganze Halbzeit die Möglichkeit, Dinge zu korrigieren. Die Coaches können sich mal mehr als 30 Sekunden austauschen, können mal über bestimmte Sachen sprechen, können Dinge, die sie in der ersten Halbzeit vielleicht auch aufgebaut haben, jetzt wirklich noch einen draufsetzen. Sie können Sachen, die funktioniert haben, verbessern, Sachen, die nicht funktioniert haben, rausnehmen. Und eigentlich ist das der Drive, wo du offensiv wirklich die beste Vorbereitung hast, weil du wirklich auch mit den Spielern reden kannst, ja, pass auf, wir gehen jetzt raus, wir spielen A, B, C, D, E, F, das sind unsere Plays, mit denen gehen wir jetzt in den Drive rein. Also du hast viel mehr Möglichkeiten auch der Vorbereitung, kommst dann raus und wie wichtig das ist, gerade in der Situation, jetzt da ein 14-20 draus zu machen oder wenigstens in den Field Goal zu schießen, um ein 20-10 draus zu machen. Das sind so Dinge, das ist super, super wichtig, um im Spiel zu bleiben. Und Worst Case Scenario ist halt der Pick 6, ne, und du bist dann plötzlich mit 20 Punkten hinten, ja. Aber da wollten wir auf jeden Fall drüber sprechen, weil es natürlich eine extrem starke Einzelleistung war und auch in so einem super wichtigen Drive so ein Money Down ist, was defensiv natürlich so ein Spiel ganz schnell dann aus der Hand geben kann. Prima. Wir sind mit unseren Themen sind wir durch. Das war wieder eine ganze Menge. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe wieder unheimlich viel gelernt. Wir haben, glaube ich, eine ganze Menge toller Situationen aufschlüsseln können. Hier nochmal der Aufruf an euch da draußen, wenn ihr euch das anhört und wenn ihr Situationen seht, Müssen auch nicht aus der abgelaufenen Woche sein, können auch von davor sein. Wenn ihr irgendwas mal gesehen habt aus anderen Spielen, wo ihr eine Frage zu habt taktisch, schickt sie uns über die bekannten Kanäle an die Footballerei oder an uns Coach Juan und Coach Max direkt über Instagram. Wir freuen uns, wenn wir von euch was hören. Wir freuen uns, wenn wir von euch Feedback bekommen. Freuen uns vor allem auf die nächste Woche. Die ersten drei Wochen der NFL waren ja granatenmäßig mit großartigen Spielen. Also da wird noch einiges passieren. Juan, ich danke dir und heute ist nicht alle Tage.
Wir kommen wieder.
Keine Frage. Macht's gut.
Ciao.
Bis bald. Nächste Woche. Tschüss.